ARD. Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
Acht Uhr morgens, vor dem Landgericht Stendal. Seit über einer Stunde sitzt Corinna auf einer Bank gegenüber dem Gerichtsgebäude. Immer wieder schaut sie nervös rüber.
Viel schlafen habe ich nicht. Ich habe mich eher nur rumgewälzt, weil ich so aufgeregt war.
Heute ist der Tag, an dem sich alles für Corinna entscheidet. Ob sie doch noch Gerechtigkeit findet. Für ihre getötete Tochter Anna-Lena. Mehrfach greift Corinna nach ihrer Kette. An einem kleinen Anhänger ist in Herzform ein Foto von Anna-Lena eingerahmt.
Ich sag ja immer, kleiner Engel, nenne ich sie immer. Ja, man fühlt sich dann schon ein bisschen verbunden mit ihr.
Anna-Lena wurde nur 20 Jahre alt. Heute wird das Gericht das Urteil verkünden gegen den Mann, der Anna-Lena getötet hat. Der Angeklagte, ihr Ex-Freund.
Es sind viele Gefühle. Es ist Wut, weil das hätte verhindert werden können. Es ist Trauer, weil innerlich ein zerreißt.
Es hätte verhindert werden können. Dieser Gedanke lässt Corinna nicht mehr los. In den Wochen vor ihrem Tod suchte Anna-Lena nach Schutz vor ihrem Ex-Freund. 6 Monate später muss Mutter Corinna die Verhandlung zur Tötung ihrer Tochter vor Gericht miterleben. Wir treffen Annalenas Mutter und ihre große Schwester abseits des Prozesses. Nach langer Überlegung sind sie zu einem Interview mit uns bereit. Wir führen es in einer Ferienwohnung, weit weg vom Tatort. Beide kommen mit viel Gepäck. Sie haben Erinnerungsstücke mitgebracht, damit Anna-Lena in diesem Moment ein bisschen dabei ist. 2 Windlichter mit ihrem Namen, ein eingerahmter Brief von ihr. Aber vor allem viele Fotos.
Also, das sind natürlich die 3 Bilder von letzte Weihnachten, was wir halt gemacht haben, kurz bevor Anna-Lena da verstorben ist.
Wie man sieht, ist ja auf vielen Bildern eben die Bummelmütze eigentlich fast immer irgendwo mal vertreten. Da sieht man eben, das war hier Markenzeichen.
Eine beige Wollmütze mit einem großen Fellbommel. Anna-Lena soll diese egal zu welcher Jahreszeit getragen haben. Und auch bei unserem Interview ist die Mütze dabei. Liegt direkt neben Mutter Corinna auf dem grünen Sofa. Gemeinsam mit ihrer Tochter Liane wird sie mit uns ihre ganz persönlichen Erinnerungen teilen. Es ist Frühjahr 2024, als Anna-Lena mit ihrem neuen Freund Dominik S. zusammenkommt.
Ich bin ja immer super neugierig, will immer gerne wissen, wer alles mit meinen Kindern Umgang hat. Die möchte ich dann auch mal, wenn es geht, gerne kennenlernen, persönlich, um zu wissen, wie die so drauf sind.
Doch das erste Treffen läuft anders als erwartet, erinnert sich Mutter Corinna.
Bei ihm hatte ich so von Anfang an schon so ein ganz komisches Gefühl gehabt. Der hat so in meinen Augen einfach ein böses Gesicht gehabt, ein böses Schauen. Das war mir schon von Anfang an irgendwie nicht so geheuer.
Der neue Freund von Anna-Lena ist 8 Jahre älter als sie. Überragt die junge Frau um fast 2 Köpfe.
Verliebt war sie, ja. Am Anfang war auch noch alles schön und toll. Und irgendwann fing es dann an zu bröckeln.
Auch Liane kommt es so vor, dass sie kaum noch an ihre Schwester Anna-Lena herankommt.
Er hat zum Beispiel Anna-Lena verboten, dass sie zu mir kommt. Und wenn sie zu mir kommt, dann halt durfte sie nur bis vor der Wohnung, Haustüre. Und der hat ein paar Meter weiter wie so ein Wachhund Anna-Lena wirklich beobachtet.
Einmal ist sie, ich sag mal, geflüchtet vor ihm. Da kam sie dann nach Hause und wollte auch zu Hause bleiben. Sie war, hatte Angst, traurig und so. Mir ist auch aufgefallen, damit sie an die Arme auch mal blaue Flecke hatte. Die kamen auch von irgendwo her.
Häusliche Gewalt, heißt es bei den Behörden, wenn Partner oder Familienmitglieder Gewalt ausüben. Zur häuslichen Gewalt zählen psychische Gewalt, körperliche Gewalt und sexuelle Gewalt.
Es sind erschreckende Zahlen.
Die Gewalttaten an Frauen haben im vergangenen Jahr zugenommen.
Jede Stunde werden in Deutschland rein rechnerisch 15 Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Das zeigt das neue BKA-Lagebild.
Tatort ist häufig das eigene Zuhause. Der Täter ist fast immer der eigene Partner, Ex-Partner oder ein anderer Angehöriger.
Und das sind nur die angezeigten Fälle. Eine kürzlich vorgestellte Dunkelfeld-Studie macht deutlich, unter 5% der Fälle von körperlicher und psychischer Partnerschaftsgewalt werden tatsächlich angezeigt. In München treffen wir Iris Brandt, erfolgreiche Managerin in einem Unternehmen. Sie hat früher viele Formen der Gewalt durch ihren Ex-Partner erfahren und sagt, es kann jede Frau treffen.
Also wirklich so nahezu unmerklich schleicht sich die Gewalt ein. Das fängt dann auch an versteckt. Das fängt nicht mit der Faust aufs Auge an. Das fängt an mit spitzen Kommentaren, die vielleicht so ein bisschen als Neckerei versteckt sind. Und das schlägt dann peu à peu eigentlich unmerklich um ins Negative. Und einher, also parallel einher, geht auch häufig so eine soziale Isolation. Und das merkt man nicht. Das kann relativ zügig gehen, sowas. Bei mir ging das ziemlich schnell. Und dann steht man alleine da.
Mit anderen Betroffenen hat sie die Initiative #DieNächste gegründet. Aus ihrer Sicht wurde bisher das Thema als Randphänomen abgetan.
Meiner Meinung nach und unserer Meinung nach ist die Politik nach wie vor zu untätig, wenn es ums Thema Gewalt gegen Frauen geht.
Dabei ist das Thema nicht neu. 2011 verpflichten sich Deutschland und andere europäische Länder im Rahmen der sogenannten Istanbul-Konvention zu mehr Schutz für Frauen. Doch bis heute gibt es in Deutschland nicht genügend Hilfsangebote für Betroffene wie Beratungsstellen oder Frauenschutzeinrichtungen. Zurück zu Annalena. Auch bei ihr gab es schon früh in der Beziehung Hinweise von häuslicher Gewalt. Eines Tages, als Annalena wieder einmal zu Hause ist, sieht Corinna Spuren auf dem Arm ihrer Tochter.
Ja, ich habe sie darauf angesprochen, wegen die blauen Flecke. Sie wollte sich immer erst rausreden und ich meine, das sind dann nur Flecke. Man sieht ja dann die Fingerabdrücke hier drauf und festen Zugreifen. Ja, und später hat sie dann doch mal zugegeben, damit sie doch mal öfters angepackt worden ist. Ein bisschen doller.
Auch bei Schwester Liane wächst die Sorge um Annalena.
Was will sie denn gegen fast 2 Meter Typen machen? Da hat man dann natürlich umso mehr Angst um die Person.
Nach wenigen Monaten Beziehung macht Annalena Schluss mit Dominik. Wohnt wieder ganz bei ihrer Mutter. Ihr Ex-Freund akzeptiert die Trennung aber nicht. Lauert ihr in der kleinen Stadt immer wieder auf. Bei Annalena wächst die Angst. Das zeigen Chatverläufe mit ihrer Schwester. Dort schreibt sie:
Dominik ist wieder so krank im Kopf, ne? Er hat mich bei der Ampel heute früh abgefangen und hat mich mal wieder vollgequatscht. Und ja, er hat mich bedroht und beleidigt, weil ich nichts mehr mit ihm anfangen will.
Und dann kommt der 13. November 2024. Früher Morgen, kurz nach 7. Annalena ist auf dem Weg in die Arbeit. Plötzlich taucht ihr Ex-Freund auf, belästigt sie. Er droht, sie umzubringen. Dann zückt er eine Axt. Liane und ihre Mutter wollen uns den Ort des Angriffs zeigen. Ein kleiner Weg am Ende eines Wohnviertels, kurz vor Annalenas Bushaltestelle. Der Tatort? Ein unauffälliger weißer Baucontainer.
Der da.
Der Container und ab die Glascontainer hat er angefangen, sie anzugreifen und voll zu quatschen und so. Aber der richtige Angriff mit der Axt war ungefähr ab dem Bereich hier.
Vor Gericht heißt es später: Dominik schwingt die Axt in Richtung von Annalenas Kopf. Sie kann aber ausweichen, schreit um Hilfe.
Da hat er sie dann eine Kopfnuss gegeben. Dann lag sie dann genau hier auf dem Boden. Da hat er dann auf sie eingetreten. Ab ungefähr Container hier die Ecke bis hier rum konnte man richtig tiefe Einkerbungen sehen. Und da hat dann Dominik sie da zwischen Container und Hecke angefangen zu würgen.
Annalena verliert das Bewusstsein. Doch sie überlebt den Angriff. Als sie eine halbe Stunde später wieder neben dem Container erwacht, ist ihr Ex-Freund noch da. Sie rettet sich nach Hause. Dort ruft sie ihre Schwester Liane an. Die macht sich sofort auf den Weg und kommt dabei am Tatort vorbei.
Und ich konnte da die Kampfspuren sehen. Und da wusste ich dann schon, irgendwie war das wirklich nicht eine kleine Streitigkeit, sondern halt wirklich, dass es um Leben und Tod da schon ging.
Der Anblick ihrer Schwester zu Hause verstärkt diesen Eindruck. Die Spuren des Angriffs kaum zu übersehen. Würgemale erstrecken sich über Annalenas Hals. Ihre Nase und Stirn sind geschwollen. Die Gewalteinwirkungen gegen den Hals werden später als potenziell lebensbedrohlich eingeordnet.
Da war sie halt komplett aufgelöst. Sie konnte absolut ja nicht reden. Ich musste erst mal da fast 10 Minuten auf sie einreden, damit sie sich erst mal ein bisschen beruhigen tut.
Annalena will Schutz vor ihrem Ex-Freund haben. Erstattet Anzeige bei der Polizei und berichtet dort auch von den Morddrohungen. Doch festgenommen wird ihr Ex-Freund Dominik S. nach dem Axtangriff nicht. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft heißt es dazu auf Anfrage, es wurden keine Haftgründe für einen Untersuchungshaftbefehl festgestellt. Ein Interview bekommen wir nicht. Die Ermittlungen zu dem Angriff neben dem Container laufen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nicht untypisch bei diesem Tathergang, findet die Juristin Felicitas Vermuller.
Eigentlich auch so ein Problem, was sich auch in der Forschung hervorgestellt wird, dass diese Angriffe auf den Hals, die auch häufig einem Femizid vorhergehen, dass diese gar nicht als Tötungsversuch gewertet werden.
Wie kann das sein? Felicitas Vermuller forscht seit Jahren zum Thema Femizide und Gewalt an Frauen.
Also es gibt quasi Untersuchungen dazu, dass diese versuchten Angriffe auf den Hals, die dann zur Anzeige gebracht werden, weil es eben noch nicht im Tod mündet, nicht als versuchte Tötung gewertet werden und deswegen von einem noch höheren Dunkelfeld ausgegangen wird von versuchten Femiziden. Und jetzt bei dem Beispiel mit Annalena ist es so, dass das ja als gefährliche Körperverletzung gewertet wurde und dass diese Straftat alleine nicht ausreicht, um die Untersuchungshaft zu begründen.
Dass Annalenas Ex-Freund nicht sofort festgenommen wurde, ist für den Anwalt der Familie Volker Selig unbegreiflich. Seine Kanzlei liegt Luftlinie nur 500 Meter vom Angriffsort entfernt. Immer wieder sah er Annalena auf dem Weg in die Arbeit. Er wurde erst Wochen nach dem Angriff an dem Container, erst nach dem Tod von Annalena beauftragt, die Familie vor Gericht zu vertreten. Noch gut kann er sich erinnern, als er erstmals die Akte öffnete. Seine Fassungslosigkeit, dass der Täter nach dem Angriff mit der Axt nicht in Untersuchungshaft kam.
An der besonders schweren Straftat hätte man das aufhängen können. Ja, das ist ja doch nun nicht eine alltägliche Sache, wenn ich mit der Axt und jemanden würge.
Der Axtangriff neben dem Container wird erst nach Annalenas Tod vor Gericht verhandelt. Das Gericht bewertet den Angriff als gefährliche Körperverletzung, nicht als Versuch des Totschlags. Das Gericht begründet, Dominik sei vom Versuch des Totschlags zurückgetreten. Annalenas Ex-Freund bleibt auf freiem Fuß. Sie kämpft weiter um Schutz und beantragt ein Kontakt- und Annäherungsverbot beim Familiengericht. Der dortige Beschluss: Ihr Ex-Freund muss bei zufälligen Begegnungen gerade mal 10 Meter Abstand zu ihr halten. Zu ihrer Wohnung 25. Für den Anwalt der Familie ist diese Schutzmaßnahme nicht nachvollziehbar.
Nein, also in dieser Konstellation für so eine schwere Tat, ein Annäherungsverbot von 25 Meter habe ich in meinen ganzen Jahren nicht erlebt. Nicht einmal. Das ist ein Novum für uns. Es gibt viel strengere Entscheidungen bei geringeren Sachen.
In den kommenden Wochen lauert der Ex-Freund Annalena vor ihrem Haus immer wieder auf. Von gegenüber beobachtet er sie von einem Gebüsch aus. Bleibt dabei aber im vorgeschriebenen Rahmen der 25 Meter, erzählt uns ihre Mutter Corinna.
Jeder hat da sich auch manchmal versteckt. Also der konnte sich ja auch hier frei bewegen und man konnte ja nichts machen. Hat es ja einhalten in dem Sinne.
Annalena will nicht mehr vor die Tür gehen. Sie hat Todesangst.
Sie hat dann manchmal schon gesagt, morgen werde ich sterben und sowas.
25 Meter Abstand zum Haus. 10 Meter bei zufälligen Begegnungen. Hat das Gericht mit dieser Entscheidung nach dem Axtangriff ausreichend reagiert? Michael Steenbuck, der Pressesprecher des zuständigen Landgerichts Stendal, ist zu einem Interview mit uns bereit.
Gut, die Entscheidung kann man hinterfragen, wie jede Entscheidung. Auf der anderen Seite ist es so, 25 Meter reichen nicht aus, um jemanden zu erstechen oder mit der Axt zu erschlagen.
Aber weiter zu bedrohen. 25 und 10 Meter. Das ist. Wie bieten die Schutz? Das.
Ja, gut, also ich kenne den Beschluss jetzt nicht, auch die Begründung nicht. Okay, kann man mit Fug und Recht darüber diskutieren, ob es nicht hätten 250 Meter sein sollen. Gerade bei der Wohnung.
Annalena lebt weiterhin in Angst.
Sie konnte ja dann eigentlich ja nicht mehr so leben, wie sie vorher gelebt hat. Sie musste sich ja komplett umstellen aus Angst. Wenn ich mit ihr weggefahren bin, musste ich entweder das Auto vorholen, damit sie gleich hinspringen konnte. Oder ich musste vorher aus Fenster gucken, an der Tür gucken. Und dann musste ich draußen die Büsche, die Ecken abgucken, die Garagen, ob da keiner rumlungert. Und erst dann ist sie rausgekommen.
Die Polizistin Angelique Jumussack war jahrelang in Berlin bei Fällen von häuslicher Gewalt als eine der ersten vor Ort. 2023 gab es allein in Berlin rund 1200 solcher Einsätze. Pro Monat. Heute ist Angelique Jumussack Frauenbeauftragte der Deutschen Polizeigewerkschaft, sprach 2025 auch im Bundestag zum Gewalthilfegesetz. Sie findet, Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt schränken vor allem die betroffenen Frauen ein.
Wir konzentrieren uns grundsätzlich viel zu sehr auf die Opfer. Wir haben Gesamtgesellschaft die Erwartung, was hat eigentlich ein Opfer alles zu tun, damit der Täter kein Dunstkreis mehr zur Verfügung gestellt wird. Wir konzentrieren uns zu wenig auf den Täter und die Maßnahmen gegen die Täter. Die müssten eigentlich so einschneidend sein und so schnell umgesetzt werden. Und hier bin ich der Meinung, ist die Justiz definitiv gefragt.
Anders gehen hier beispielsweise Länder wie Spanien vor. Dort wurde bereits 2004 ein Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt erlassen. Auslöser war Ana Orantes, die in einer Fernsehsendung über ihre Erfahrung von häuslicher Gewalt sprach, die sie durch ihren Ex-Partner erlebt hatte. Wenige Tage später wurde sie von ihrem Ex-Partner getötet. Danach erfolgten in Spanien zahlreiche Änderungen zum Schutz von Frauen. Beschlossen wurden stärkere Hilfen für Betroffene bis hin zu härteren Strafen bei Gewalttätern. Sogar spezialisierte Gerichte für Gewalt gegen Frauen gibt es in Spanien. Und einen standardisierten Fragenkatalog, bei dem mithilfe von KI das Risiko für betroffene Frauen erhoben wird.
Was ist passiert? Weil es eben auch Gewaltspiralen gibt, um diese einfach besser nachbilden zu können und dann auch das Risiko eines Femizids besser beurteilen zu können. Und dann eben auch anhand dieser Risikobewertung dann über weitere Schutzmaßnahmen zu entscheiden.
Erklärt Juristin Felicitas Vermuller. Der seit 2004 verbesserte Schutz wirkt. Rund 48 Femizide gab es 2024 in Spanien. Zum Vergleich, 328 waren es in Deutschland. Sind wir in Deutschland bei geschlechtsspezifischer Gewalt wirklich so rückständig?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir noch nicht mal bei Stand 2004 von Spanien sind, obwohl mittlerweile jetzt auch mehr gemacht wird. Wir warten es lange nicht. Ich glaube, langsam haben wir das Problem erkannt. Ich würde uns aber eher als Nachzügler bezeichnen. Was man auch merkt, einfach wie sehr sich dann teilweise immer noch dagegen gewehrt wird, überhaupt das Problem von geschlechtsspezifischer Gewalt anzuerkennen.
Ein besonders prominenter Schutzfaktor in Spanien, die elektronische Fußfessel zur Überwachung von Kontakt- und Annäherungsverboten. Dort ist sie seit 2009 im Einsatz. In Deutschland wurde sie bei häuslicher Gewalt erstmals im vergangenen Jahr in einzelnen Bundesländern eingesetzt. Zentrum dieser Maßnahme ist der kleine Ort Weiterstadt in Hessen. Dort liegt die größte JVA Hessens und auch die Büroräume der sogenannten Gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder, kurz GÜL. Hier überwacht das Team um Alma Friedrichs alle Fußfesselträger in Deutschland. Seit Anfang letzten Jahres hat das Team mit einer neuen Technik Täter von Partnerschaftsgewalt im Visier.
Also, ich habe hier einmal das mobile Gerät. Das ist eine sogenannte Home Unit. Das ist die Fußfessel. Und das ist das dazugehörige Ladegerät.
Ein kleines schwarzes Gerät, nicht größer als eine Packung Taschentücher. Der Verurteilte muss die Fußfessel rund um die Uhr tragen. Neu ist das Empfangsgerät, das die Frau bekommt. Mit diesem kann sie draußen unterwegs sein. Nähert sich der Mann, wird sie gewarnt.
Jetzt sieht man hier, jetzt ist er schon im Puffer. Da würden wir schon eine Meldung bekommen. Und jetzt hat er die Zone betreten. Dann wird das auch rot. Dann gibt es den nächsten Alarm bei uns.
Das ist kein hundertprozentiger Ausschluss, dass nie wieder was passiert. Das ist so, aber wir haben eine gute Chance. Und das ist, glaube ich, wesentlich mehr als bisher. Und Sie können einfach, und das ist ja im Moment überhaupt nicht möglich, Sie können gerichtsverwertbar diese Verstöße gegen Annäherungsverbote kontrollieren.
Vorreiter bei der Fußfessel für häusliche Gewalt war Hessen. Die steigenden Zahlen hätten ihn zum Handeln bewogen, erzählt Landesjustizminister Christian Heinz. Damit könne eine wichtige Schutzlücke beim Kontakt- und Annäherungsverbot geschlossen werden.
Bislang konnte das nicht richtig durchgesetzt werden, sondern im besten Fall wurde dann Monate später mal eine Geldstrafe verhängt, wenn dagegen verstoßen wurde, aber es konnte nicht effektiv überwacht werden. Und wenn diese neue Handhabe jetzt bald ins Gewaltschutzgesetz kommt, dann können Sie auch diese Annäherungsverbote endlich mal effektiv überwachen.
Seit einem Jahr ist die Fußfessel nun in Hessen im Einsatz. Heute, ein Jahr später nach dem ersten Einsatz, zieht Landesjustizminister Heinz eine positive Bilanz. Keine der Frauen, die damit geschützt wurden, seien Opfer eines Übergriffs geworden. 16 Jahre nach Spanien soll nun auch deutschlandweit die elektronische Fußfessel bei häuslicher Gewalt eingesetzt werden. Ende Februar soll der Gesetzesentwurf dazu beraten werden. Annalena lebte in Sachsen-Anhalt. Ihr konnte die Fußfessel nicht helfen. Sie wird zum Zeitpunkt ihres Todes nicht eingesetzt. Annalena kontrolliert selbst, ob ihr Ex-Freund sich an das Annäherungsverbot hält. Er taucht immer wieder in ihrer Nähe auf. Am Tag ihres Todes bittet Annalena ihre Schwester um Hilfe und schreibt:
Will zur Polizei, weil Dominik ja gestern wieder ganz in Schwarz vorbeigelaufen ist. Fühle mich so unwohl, weil es ist schon das zweite Mal in dieser Zeit. Nicht, dass er wieder was geplant hat, weil er es mir ja angedroht hat.
Ihrer Schwester Liane reicht es.
Da habe ich ihr dann nur so geschrieben, so ja, dann treffen wir uns heute Nachmittag direkt, wenn du von der Arbeit zurückkommst, und gehen dann gemeinsam zur Polizei, um Anzeige zu erstatten und da Bescheid zu geben und so.
Liane will ihre Schwester abholen. Auf halber Strecke zu ihr schreibt Annalena:
Bin jetzt zu Hause.
Du gehst erst, wenn ich da bin.
Okay.
Ein einfaches Okay. Es ist Annalenas letztes Lebenszeichen. Denn zur selben Zeit macht sich auch Dominik auf den Weg zu ihr. Mit einem Messer. In den Akten wird später stehen: Annalenas Ex-Freund sticht im Wohnzimmer 6-mal auf sie ein. Und dann noch ein Kehlschnitt. Danach fotografiert er ihren toten Körper. Liane steht zu diesem Zeitpunkt unten an der Tür, klingelt, schreibt ihrer Schwester, sie solle mal aufmachen. Doch Annalena ist zu diesem Zeitpunkt schon tot.
Ja, ich kam halt hoch, Dominik kam aus der Wohnung raus. Und da hat er dann irgendwas gelabert mit Annalena und Polizei und so. Und da habe ich dann daraufhin nur geblökt, was er halt hier zu suchen hat. Der hat ein Annäherungsverbot, der soll sich verpissen. Und dann ist er zum Glück dann auch abgehauen.
Am Tatort versucht Liane mit Hilfe von Nachbarn in die Wohnung zu gelangen, um ihrer Schwester zu helfen.
Ich bin da halt rein und habe Annalena schon auf der Couch liegen sehen. Natürlich hat man da die Hoffnung, dass die Schwester dann noch leben tut. Aber so wie ich sie vorgefunden habe, denke ich, er war da schon tot.
Die Polizei riegelt den Tatort ab. Erst am nächsten Tag kann Annalenas Ex-Freund in einer Kleingartenanlage festgenommen werden. Mutter Corinna kann nicht begreifen, wie brutal ihre Tochter aus dem Leben gerissen wurde.
Man kommt damit ja nicht klar. Die erste Zeit, Papa mal am Fenster geguckt, wir müssen ja bald nach Hause kommen. Mal versucht sie anzurufen, obwohl man weiß, man kann sie nicht mal anrufen, es antwortet keiner mehr. Das war so schwierig. Man hat immer gehofft, wenn jemand reinkommt mit der Tür.
7 Monate nach Annalenas Tod treffen wir die Familie vor dem Landgericht Stendal. Heute soll das Urteil gegen Annalenas Ex-Freund fallen.
Sehr nervös. Wir hoffen einfach nur, dass jetzt das Richtige rauskommen tut, sozusagen, damit er halt wirklich eine hohe Strafe hat.
Die Angehörigen sind überzeugt, es war Mord. Lebenslange Haftstrafe. Auch für ihren Anwalt scheint die Sache klar.
Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es sich um Mord handelt, weil die Motive ganz einfach gegeben sind, also dieses Motiv des Besitzstrebens.
Auch die Staatsanwaltschaft hat auf Mord plädiert. Doch wie wird das Gericht entscheiden? Monatelang hat Annalenas Familie auf diesen Moment gewartet. Dominik S. hat sich während des gesamten Prozesses nicht zur Tat geäußert. 20 Minuten später. Das Urteil wurde verkündet. Annalenas Mutter stürmt aus dem Saal. Wir versuchen, mit der Familie zu sprechen. Doch.
Jetzt nicht. Ich will erst mal rauchen.
Was ist passiert?
Ich bin einfach regelrecht geflüchtet. Aus dem Gerichtssaal. Man ist einfach bloß fassungslos über dieses lächerliche Urteil.
Laut Gericht war es kein Mord. Der Täter bekommt 13 Jahre Haft. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Totschlag. Wie begründet das Gericht sein Urteil? Pressesprecher Michael Steenbuck.
Das einzige Mordmerkmal, das hier in Betracht gekommen wäre, wären niedrige Beweggründe gewesen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass als niedriger Beweggrund etwa gesteigertes Besitzdenken gilt. Wenn sich der Täter also sagt, wenn ich dich nicht bekomme, dann soll dich niemand erhalten. Davon konnte sich die Kammer jedoch keine Überzeugung verschaffen. Sie ging davon aus, dass die Tat durch ein ganzes Bündel von Motiven geprägt war. Unter anderem eben auch Verlustangst bzw. Verzweiflung über die Trennung.
Zurück nach München zu Iris Brandt von der Initiative Hashtag die Nächste. Für sie ist dieses Urteil kein Einzelfall. Sie will jetzt erreichen, dass Femizide künftig ein eigener Straftatbestand werden und hat eine Petition gestartet.
Wir glauben, dass unser Strafrecht momentan veraltet ist. Wir glauben, Deutschland sollte sich ein Beispiel nehmen an vielen anderen Ländern, wie beispielsweise Italien. Das heißt, dass Femizide als Mord gelten und somit mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe bestraft werden. Und eben, dass Sachen wie Eifersucht nicht nachvollziehbar sind und nicht eine mildere Strafe nach sich führen.
In Ländern wie Mexiko oder Italien ist ein Femizid bereits ein eigener Straftatbestand und kann mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet werden. In Deutschland ist es zwar möglich, Tötungen von Frauen durch ihren Partner als Mord zu bestrafen, aber nicht immer passiert das, so die Juristin Felicitas Famulla.
Also wir können auch nicht sagen, dass in Deutschland alle Partnerinnentötungen nur als Totschlag verurteilt werden, das wäre auch falsch. Aber es gab gerade in diesem Trennungskontext oder Eifersucht schon die Tendenz, dass da häufiger niedrige Beweggründe abgelehnt wurden.
Wegweisend ist hier ein Urteil des Bundesgerichtshofs.
Der BGH hat in der Vergangenheit niedrige Beweggründe tendenziell verneint, wenn die Eifersucht aufgrund des neuen Partners der Frau begründet, in Anführungszeichen sei, und die Tat aus einem komplexen emotionalen Motivbündel entsteht. Dazu zählt dann etwa die Eifersucht in Verbindung mit Kränkung, Enttäuschung, Verlustangst oder Verzweiflung über die Trennung. Und selbst wenn diese Gefühle intensiv sind und zur Tötung führen, gelten sie dann nach der Rechtsprechung teilweise noch als emotional nachvollziehbar und damit nicht als Ausdruck besonders verwerflicher Gesinnung.
Das würde Mord heißen. Im Koalitionsvertrag steht, man wolle den Mordparagraphen prüfen, um Frauen noch besser zu schützen. Eine Änderung sei aber sehr anspruchsvoll und solle genau überlegt sein, so Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD. Hessens Justizminister Christian Heinz von der CDU sagt,
wenn man an den Mordparagraphen rangeht, der schon sehr alt ist und zu dem es eine sehr, sehr lange Rechtsprechung gibt, muss man vorsichtig sein. Die reine Beschränkung auf das Geschlecht von Täter und Opfer ist nicht zielführend. Es gab mal die Idee, auf körperliche Überlegenheit abzustellen, aber auch dieses wurde verworfen. Ich glaube, wir müssen da sehr, sehr gründlich vorgehen. Ich bin aber offen für eine Änderung.
Eine Woche nach dem Urteil treffen wir uns wieder mit Annalenas Familie. Schwester Liane und ihre Mutter Corinna hoffen, dass die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Totschlagurteil einlegt. Ihr Anwalt hat schlechte Nachrichten.
Warum die Staatsanwaltschaft hier nicht Revision eingelegt hat, erschließt sich mir nicht. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht, denn die Staatsanwaltschaft hat ja auch auf Mord plädiert und nicht auf Totschlag.
Gegenüber dem BR erklärt die Staatsanwaltschaft, man habe sich mangels Erfolgsaussichten gegen eine Revision entschieden. Damit ist die letzte Hoffnung der Familie dahin. Das Urteil ist rechtskräftig. Sie selbst haben keine Revision eingelegt.
Wäre halt schön, wenn man noch was dagegen machen könnte. Aber um ehrlich zu sein, wer hat die Kohle, das alles selber zu zahlen? Und das ist ja dann somit leider ja dann nicht möglich und man muss es dann halt jetzt hinnehmen.
Und ob man dann mehr rauskriegt, ist ja dann auch die zweite Frage. Und dann ist man da wieder andauernd hierher und wieder Kraft, Kräfte zehrend, alles. Man will auch irgendwann mal abschließen mit der Sache und zur Ruhe kommen.
Annalenas Geschichte. Nur eine von vielen, die so nicht hätte passieren dürfen.